Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße einen tollen Gast heute im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Jürgen Schmidt. Hallo.
Guten Morgen, Frau Ganske.
Für alle Mitglieder, die Sie und auch alle Hörerinnen und Hörer, die Sie nicht kennen, Sie sind ja Leiter im VDSI für den Fachbereich PSA und werden heute über das Thema der Nachhaltigkeit bei der PSA uns austauschen, oder Sie werden eben auch mal berichten, was der Fachbereich dort in den letzten Monaten erarbeitet und herausgefunden hat. Bevor wir da einsteigen, für alle die Sie nicht kennen, wer ist Jürgen Schmidt und wo ist man Ihnen vielleicht auch das ein oder andere Mal schon mal begegnet?
Ja, wer ist Jürgen Schmidt? Jürgen Schmidt ist jetzt auch schon gut 4 Jahre im Unruhestand, habe die Möglichkeit genutzt, dass ich mit 63 Jahren, 8 Monaten in den Ruhestand gehen konnte, mache noch ein bisschen Nebentätigkeit. Verbandstätigkeit im VDSI ist natürlich auch noch ein Schwerpunkt bei mir, neben dem Fachbereich PSA, den ich seit 2018 leite ich jetzt schon fast 25 Jahre die Region Rhein-Main und kümmere mich da auch im Wesentlichen um das Thema Fortbildungsveranstaltungen.
Ja, also schon langjährig dabei und auch ja langjährig prägend, haben wir uns gerade im Vorgespräch schon mal kurz drüber unterhalten, ne? Also ein paar Fußabdrücke auf jeden Fall hinterlassen.
Ja, das Thema PSA hat mich in meinem früheren Arbeitsleben doch bei einem Energieversorgungsunternehmen doch, sage ich mal, stark konfrontiert. Wir hatten vielfältige PSA, die eingesetzt wurde, und ich war dann auch mit für die Auswahl zuständig, und wir hatten auch ein entsprechendes kleines Team gehabt, wo mit Einkaufen noch mit eingebunden war und noch ein paar andere Personen, zum Beispiel aus der Arbeitnehmerverein vom Betriebsrat. Ja, und da habe ich einiges, was so PSA betrifft, auch lernen können.
Ja, und der Fachbereich PSA hat ja in den letzten Wochen und Monaten kann man eigentlich sagen, ne, Befragungen durchgeführt von oder bei PSA-Herstellern zum Thema Nachhaltigkeit von PSA. Und dort wollen wir jetzt auch im Rahmen dieses Podcast-Interviews mal draufschauen. Vielleicht fangen wir einfach ganz vorne mal an. Nachhaltigkeit ist ja etwas, was jetzt nicht nur im Kontext von PSA deutlich wird oder ein Thema ist, sondern was natürlich in vielen Lebensbereichen und auch Arbeitsbereichen ein Thema ist. Vielleicht können Sie einmal so einen ganz kurzen Einblick geben, warum das Thema Nachhaltigkeit auch insbesondere jetzt im Kontext von PSA so relevant wird oder ist.
Ja, der Fachbereich PSA, wir haben uns Ende 2020 dafür entschieden, andere Arbeiten, die wir haben, zu stoppen, weil das Thema Nachhaltigkeit eigentlich immer mehr in die Öffentlichkeit gedrungen ist und auch die Agenda 2030 und die EU-Taxonomie, die in der Gesetzgebung einiges fordern, was vielen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war. Mittlerweile ist es ein bisschen präsenter, uns dem Thema jetzt bei der Beschaffung von PSA anzunehmen. Und das Ganze haben wir dann Anfang 21 im April mit einer Abfrageaktion von insgesamt, ich glaube, 58 Hersteller haben wir angefragt, inwieweit ihnen die Agenda 2030 und auch die Vorgaben aus der EU-Taxonomie bekannt sind, beziehungsweise inwieweit sie schon einige Dinge da umgesetzt haben oder wo der Stand ist.
Ja, okay. Und was wurde denn im Rahmen dieser Befragung, also wenn ich das richtig verstanden habe und auch richtig gelesen habe, dann haben Sie im Fachbereich ja jetzt einige Hersteller auch befragt. Und was wurde auch im Rahmen dieser Befragung noch weiter auch befragt? Ich sag mal, auf der einen Seite, ne, ist Ihnen das Thema bewusst, das, was Sie jetzt gerade auch schon angesprochen haben, aber worum ging es in dieser Befragung noch und was war im Grunde genommen auch das Ziel der Befragung bei den PSA-Herstellern?
Also das Ziel der war eigentlich das, dass wir uns selbst auch mal einen Überblick verschaffen, inwieweit jetzt die PSA-Hersteller sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wir da auch ein Feedback bekommen. Interessant war es, dass einige schon auf ihren Internetseiten einiges dargestellt haben. Teilweise waren diese schwer zu finden, sage ich mal. Sie mussten mehrmals klicken, bis sie hingekommen sind. Also auch auf der Befragungsergebnis hat gegeben, schauen Sie mal auf die Internetseite da und dahin. Wie gesagt, bei Klicks und es gab auch einige Hersteller. Und da muss ich sagen, da waren die aus dem skandinavischen Raum sehr vorbildlich. Die sind da etwas weiter. Da sind sie schon auf der Startseite auf den Button Nachhaltigkeit gekommen, ne? Und konnten da nachlesen, wo die halt eben sind. Wir haben auch bei der Abfrage, der Erstabfrage, angekündigt, dass wir noch mit weiteren Fragen kommen würden, nachdem wir uns einen ersten Überblick geschafft hatten. Das haben wir dann auch nachgemacht und haben dann nochmal insgesamt 23 oder 24 Fragen, ich bin jetzt auch nicht genau drauf. Kollegin aus dem Arbeitskreis hat ein spezielles Nachhaltigkeitsteam, die hat die Fragen erstellt, die haben wir nochmal verschickt. Wir haben insgesamt 26 Rückmeldungen bekommen aufgrund der Anfragen. Teilweise bei internationalen Playern hat es ein bisschen gedauert, weil wir eigentlich das Ganze online angefragt haben und nur die Standard-E-Mail-Adresse haben. Wir vermuten auch, dass bei einigen das gar nicht hausintern weitergelaufen ist. Und haben aber dann auch feststellen müssen bei den internationalen, dass wir den Fragekatalog in Englisch erstellen müssen.
Ja, okay.
Und danke an unsere Kollegin, die das dann auch machen konnte. Und wir haben also sehr viel Rückmeldungen bekommen. Und was auch sehr positiv aufgefasst wurde von den Herstellern, ich war da auch mal beim IVPS bei einer Tagung letztes Jahr gewesen, dass die unsere Fragen jetzt hier auch zum Nachdenken angeregt haben. Und der Hinweis zum Beispiel, wie die skandinavischen Hersteller das gleich schon auf der Startseite was zu dem Thema Nachhaltigkeit zu sagen. Also es wurde von den Herstellern sehr positiv aufgefasst. Wir haben denen auch mitgeteilt, dass das keine Rating-Sache oder sowas ist. Dass wir da auch niemand das jetzt weiter veröffentlichen, jetzt hier, wo der Handel steht, sondern es ging eigentlich erstmal auch für uns eine Sachstandfindung. Und wie gesagt, eine gute Kooperation auch mit den Herstellern muss ich wirklich sagen, das ist wirklich super gelaufen, hätten wir teilweise auch nicht erwartet.
Ja, das ist doch sehr schön, ja. jetzt haben Sie gerade schon mal so ein bisschen auch angerissen, dass bei der Auswahl der PSA das Thema Nachhaltigkeit eben mittlerweile eine Rolle spielt und auch der Arbeitgeber oder der Unternehmer da eine Verantwortung hat und sowas eben auch mit zu betrachten hat. Worauf bezieht sich diese Betrachtung? Also worauf muss der Arbeitgeber bei der Beschaffung von PSA hinsichtlich Nachhaltigkeit achten?
Ja, das geht ja eigentlich schon, sage ich mal, bei der Erzeugung von zum Beispiel Rohstoffen, die benötigt werden, um eine PSA herzustellen, her. Wo wird die PSA hergestellt, gefertigt? Ist das jetzt sage ich mal, jetzt, ich sag mal, Oberbegriff China oder Fernost oder sind es eventuell auch Herstellungsorte in Europa oder so. Das heißt, auch Transportwege sollten mit betrachtet werden. Ein ganz wichtiger Faktor auch ist natürlich die Nutzungsdauer der PSA, weil wenn es halt eben geringe Nutzung oder Dauer hat und oft sind Sachen nachbeschafft werden, das muss, sage ich mal, wieder über lange Transportwege, ist das natürlich auch nicht so ideal. Das sollte natürlich auch betrachtet werden. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Recycelbarkeit dieser PSA oder auch die nachher Entsorgung. Das ist, PSA ist so vielfältig bei gewissen Dingen, was Chemikalienschutz, Handschuhe zum Beispiel betrifft, dann ist das ganz klar. Das wird schwierig werden, da teilweise Recyclingverfahren durchzuführen aufgrund der Belastung oder so, ne? Das sind Faktoren, die halt eben ja grundsätzlich bei der ganzen Beschaffung der einzelnen PSA, die dann eingesetzt werden, mit berücksichtigt werden sollte oder
muss. Ja, ist das eine Verpflichtung? Ja, genau, das wäre natürlich jetzt eine Frage gewesen. Ist das eine Verpflichtung? Also muss der Arbeitgeber das tun?
Ich glaube, wenn Sie heute wettbewerbsfähig sein wollen und nach außen Ihr Unternehmen präsentieren, wird Ihnen in der Art und Weise nicht viel übrig bleiben, als sich da auch schon mal mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist ja mittlerweile so, auch die EU-Taxonomie, die ja entsprechende Größenordnung gestaffelt über die nächsten 3-4 Jahre noch, die Unternehmensgröße dann immer kleiner wird, wo die Unternehmen dann, sage ich mal, jetzt nachweisen müssen, wie ihre Beschaffungskonzepte halt eben sind. Das hat auch Auswirkungen auf kleinere Betriebe. Wenn Sie heute an einem großen Konzern irgendwie tätig sind und Sie sind nur ein mittelständiges Unternehmen und fallen nicht erstmal unter die Vorgaben der EU-Taxonomie, wird Ihnen das große Konzern schon sagen, was er gerne im Hinblick auf Nachhaltigkeit haben muss, weil er muss wieder nachweisen, wie er seine Prozesse von seinen Zulieferern jetzt das Ganze geregelt hat. Also das Ganze in Rädchen dreht sich im Endeffekt, macht die eigentliche Größe der EU-Taxonomie, wird für viele, gerade die als Zulieferer oder auch Dienstleister für große Unternehmen, die da drunter fallen, im Endeffekt der Faktor sein, die müssen das nachweisen, dass sie genauso entsprechend nachhaltig beschaffen.
Ja, okay. Was ist denn, lassen Sie uns gerne mal in das Ergebnis der Befragung einsteigen. Also was ist denn das Ergebnis aus der Befragung heraus? Wo stehen da die Hersteller? Machen die sich Gedanken? Inwiefern machen die sich Gedanken? Und was ist auch das Fazit aus dieser Befragung heraus im Sinne der Nachhaltigkeit?
Also wenn wir unseren Startpunkt Anfang 2021 betrachten, waren, wie gesagt, schon einige Hersteller sehr weit. Andere haben dann mitgeteilt, sie sind dabei, bauen das auf, also sind schon dran. So, und jetzt betrachten wir, jetzt haben wir ja schon Mitte 23, sage ich mal jetzt, und der Zeitrahmen, auch EU-Taxonomie, die sind ja alle mittlerweile schon in Kraft getreten. Die sind da schon sehr aktiv und wenn Sie sich heute die Fernsehwerbung nur mal anschauen, was alles mittlerweile als Nachhaltigkeit angepriesen wird, sei es die Waschpots, die einer Firma verwenden und die das ganze Jahr, dann sparen sie schon den Stromverbrauch von einer Mittelstadt von, glaube ich, 10.000 Einwohnern ein. Also der Weg geht einfach dahin, das Thema Nachhaltigkeit und jetzt kein Greenwashing oder sowas, das muss man natürlich auch sagen, ne? Ich pflanze irgendwo ein paar Bäume an und alles ist gut und mache sonst nichts. Also grundsätzlich ohne CO2, sage ich mal, Erzeugung oder Entstehung wird kein Produkt, sage ich mal, auf den Markt kommen. Die Frage ist, was kann man alles schon tun, dass entsprechend die Nachhaltigkeitsbilanz so gering wie möglich gehalten wird. Und wenn dann einer sagt, okay, wir haben das momentan das Mögliche schon getan, aber wir wollen noch mehr tun und investieren dann nochmal in sonstige Projekte halt eben, was zu CO2-Minderung halt eben führt, ob das jetzt Urwaldprojekte, Baumpflanzungen, Korallenriffe oder was es da mittlerweile alles gibt, ist das zu begrüßen. Aber wie gesagt, es darf natürlich nicht nur sein, wir halten uns im Endeffekt den Rücken frei, machen Greenwashing und machen das und betrachten das andere nicht.
Ja, okay. Und was ist, wenn wir einmal so, wie sieht das dann auch konkret aus, bezogen auf Lieferketten, wie sieht das bezogen auf auch Materialien aus? Also kann man da eine Aussage auch darüber treffen, wie nachhaltig heute PSA schon ist? Oder sind da einfach sehr, sehr viele, die jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, das, was Sie eben auch sagten, und sind aber noch gar nicht so weit, dass man auch sagen kann, nee, ein gewisser Grad der Nachhaltigkeit ist da schon erfüllt?
Ich beziehe mich mal momentan auf einen Hersteller, der ja auch in Deutschland noch sehr gut ansässig ist, der seinen Produktionsstandort, sage ich mal, in Ungarn, wenn ich das mal so sagen darf, halt eben hat, wo er dann auch viel fertigen lässt, der sich Gedanken macht über das Thema Recycling von seinen PSA-Produkten, die er vertreibt. Und wenn Sie seine deutsche Produktionsstätte sehen, die ist komplett mit diesen PV-Anlagen ausgestattet. Das Thema Abwasser hat er sich unheimlich Gedanken gemacht, um das Abwasser zu reduzieren, was dann halt eben entstanden ist. Das, um aber jemanden zu sagen, dem muss ich sehr viel Gedanken machen, ne? Und ich nehme an, er verkauft das auch mittlerweile mit seinen Produkten ich sehe das als Wettbewerbsfaktor zu sagen jetzt hier. Ich investiere sehr viel in Nachhaltigkeit.
Ja.
Also auch der Aspekt jetzt hier, jetzt sage ich mal Photovoltaikanlagen oder auch sonstige Abwasserreduzierungsaspekte, kommen ja mit in die ganze Nachhaltigkeitsbetrachtung, sage ich mal, rein. Wenn Sie das so wollen, von der Wiege bis zur Bahre, so hat man in Deutschland, braucht man Formulare so ungefähr, so ähnlich muss man das, sage ich mal, auch betrachten, über das Ganze halt eben gesehen.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, was man toll gesehen hat, auch in der Auswertung, und es wurde ja auch im Rahmen des VDSIs Newsletters mit veröffentlicht, dass beispielsweise bezogen auf die Verpackung da schon sehr, sehr viel auch über Recycling hergestellt wird. Ne? Ich glaube, das waren über 75%, die heute, wo die Verpackung schon aus recycelten Materialien hergestellt wird. Und ich glaube, da sieht man ja schon, dass sich die PSA-Hersteller auch ihre Gedanken machen und Stück für Stück auch sich in diese Richtung entwickeln. Ne? Und auf der anderen Seite zeigt es aber, glaube ich, auch, dass da immer noch Herausforderungen besteht, auch PSA mit ganz besonderen Anforderungen dann auch aus rein im Kontext der Nachhaltigkeit auch zu produzieren. Ne?
Ja, wobei, wie Sie sagen, das stimmt schon. Also auch jetzt hinsichtlich Verpackungsmaterial oder sowas tun also nicht nur PSA-Hersteller, wir müssen das ja mal auch ein bisschen globaler sehen, das betrifft ja noch viele andere oder Produktionsbereiche, sage ich mal, da tut sich schon sehr, sehr viel. Was halt eben im Hinblick bei uns auch zu betrachten ist, das haben wir auch in unserer PSA-Information mit reingeschrieben, natürlich darf das Thema Nachhaltigkeit nicht dazu führen, dass die Schutzwirkung halt eben beeinträchtigt wird, weil das der Sinn und Zweck der PSA, dass wir dagegen die entsprechenden Gefährdungen, mechanische, elektrische, chemische und auch Absturz oder Querbeeten oder Artenschutz halt eben, dass wir da natürlich den entsprechenden Schutz für die Personen haben, die tragen müssen. Ne?
Ja. Schön, wenn es nachhaltig ist, ne? Doof, wenn man nachher unten liegt. Ne?
Ja, so nach dem Motto. Das ist natürlich auch mit zu betrachten, auch die, wie gesagt, Lebensdauer oder Wiederverwendbarkeit, klar, kann ich auch einiges machen, wird aber halt eben auch gerade ein Bereich, wo mit Chemikalien Kontakt ist, halt eben wiederverwendbar oft schwer möglich sein. Ne? Das muss man halt eben teilweise auch so sehen.
Ne? Ja, das stimmt. Aber was ich eben...
andere PSA, wo es möglich ist.
Ja, was ich auch spannend fand, ist, dass alle, also wirklich fast alle auch angegeben haben, dass sie von ihren Kundinnen und Kunden zum Aspekt der Nachhaltigkeit befragt werden. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch langfristig dazu führen wird, dass sich die Hersteller von PSA immer mehr auch Gedanken zu diesem Thema machen werden, ne? Oder machen müssen. Ne? Das hatten Sie eingangs auch schon mal kurz zu dem Thema gemacht.
Ja, das hatte ich schon gesagt, ja. Also die Nachfrage wird so natürlich eindeutig auch kommen. Und für die praktische Umsetzung jetzt, sage ich mal, für die Beschaffung jetzt empfiehlt sich natürlich ein entsprechendes Nachhaltigkeitsteam, das mit entsprechenden Personen aus dem Unternehmen besetzt ist. Das sind das halt eben Führungskräfte, die in den entsprechenden Bereichen, wo PSA halt eben eingesetzt wird, Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt halt eben, Die Arbeitgebervertretung dürfen Sie natürlich, Betriebsrat oder Personalräte dürfen Sie natürlich auch nicht bei den Sachen vergessen. Die müssen auch dabei sein, auch natürlich Personen aus dem Einkauf, die ja auch wissen sollen, um was es halt eben geht. Nicht nur der Preis alleine, sondern auch der andere Aspekt ist mit zu betrachten, in dem Falle die Nachhaltigkeit. Und wenn das, wir haben das ja auch in unserer PSA-Information oder VDS-Information empfohlen, entsprechend ein Nachhaltigkeitsteam halt eben zu bilden, was dann auch sich die ganzen Prozesse eigentlich erst mal im eigenen Unternehmen betrachtet, was da alles verwendet wird und dann sagt, okay, da können wir nachjustieren, wenn wir neue PSA beschaffen, die sowohl die Schutzwirkung auch die Nachhaltigkeitsaspekte, sage ich mal, machen.
Wie geht es denn an diesem Thema oder mit diesem Thema weiter? Jetzt haben Sie eben schon mal kurz gesagt im Vorgespräch, dass Sie jetzt nicht ganz so lange mehr dabei sein werden oder wollen werden. Wie geht es denn aber mit dem Thema weiter? Weil das werden Sie ja nicht mit Ihnen, Ihren, und da zitiere ich Sie gerne, Unruhestand nehmen.
Nein, das wird weiterhin, sage ich mal, auch bei uns in der Arbeitsgruppe, was die wir haben also nur als Hinweis, wir sind ein Team oder der Fachbereich PSA besteht zurzeit aus 19 Personen und wir haben auch verschiedene Arbeitsgruppen, die fachbezogen sind. Also wenn jemand etwas jetzt viel mit Absturz oder sowas zu tun hat, PSA gegen Absturz, da haben wir eine Arbeitsgruppe, einige mit Schutzkleidung, Abendschutz haben wir halt eben gestaffelt. Natürlich haben wir auch eine Arbeitsgruppe, unser Nachhaltigkeitsteam. Das besteht zurzeit aus 5 Personen, die beobachten das Ganze weiter. Und auch uns ist schon mittlerweile klar, unsere VDSI-Information zum Thema nachhaltige Beschaffung von PSA und Nutzung wird, die wir jetzt ja dieses Jahr rausgebracht haben, die wird spätestens nächstes Jahr eine Anpassung bekommen. Dafür ist ganz einfach das Thema Nachhaltigkeit in solch einen Prozess, sage ich mal, drin. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, was die Fernsehwerbung jetzt mittlerweile alles an nachhaltigen Produkten oder die Hersteller da anbieten. Das ist, sage ich mal, ein laufender Prozess.
Ja, das stimmt. Also geht es da weiter.
Auch mit den Erkenntnissen, sage ich mal, dass sogar, ich hatte sogar eine Anfrage gehabt von einem Hersteller, der da auch mal noch wissen wollte, welche Unterstützung wir als Fachbereich für ihn geben können. Also es ist interessant, Hersteller haben schon Interesse. Es ist ja am Endeffekt ein Wettbewerbsfaktor mittlerweile.
Soll denn dort auch der VDSI macht auch Handlungsleitfäden, ne, oder auch Empfehlungsgrundlagen für die Umsetzung in den Betrieben, soll denn da aus dem Fachbereich auch mal etwas in diese Richtung kommen?
Ja gut, das haben wir ja schon mit unserer VDSI-Information jetzt hier, nachhaltige Beschaffung von PSA, schon eigentlich jetzt hier veröffentlicht. Da stehen halt eben die wesentlichen Punkte drin. Nur als Hinweis, wie wir gestartet
haben. Für die Hersteller auch?
Ja, natürlich können sich daran orientieren. Die können dann auch sehen, was für Fragen, sage ich mal, von denen kommen, die nachher beschaffen. Aber wie wir angefangen haben, erstmal hat es lange gedauert, bis wir das passende Vorwort gefunden haben. Und dann waren auch einiges an Erläuterungstexten. Also wir waren da mal ursprünglich auf so 7 bis 8 DIN A4 Seiten gewesen. Und der Prozess, der sich dann, sage ich mal, so allgemein jetzt hier ergeben hat, da haben wir einen Teil wieder rausgenommen, weil mir im Endeffekt nicht das sagen ist, was mittlerweile schon so ein bisschen bekannt ist. Ne? Deshalb ist es wesentlich kleiner ausgefallen, als wir ursprünglich dachten. Also die Entwicklung der letzten 2 Jahre und die Sensibilisierung auch, sage ich mal, grundsätzlich alle Personen jetzt oder der Weltbevölkerung mal als Oberbegriff zu sagen, es ist ja nicht nur Deutschland oder Europa, ich glaube, es ist eine internationale Denkweise, Nachhaltigkeit das zu betrachten oder Klimawandel, wenn Sie es wollen, als Oberbegriff. Ja, das hat schon dazu geführt, dass jetzt hier eigentlich das immer publiker wird und auch man sehr sensibler wird, sich dem Thema anzunehmen.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, das klingt doch gut. Dann bedanke ich mich erstmal, dass Sie hier zu Gast waren für das tolle Podcast-Interview. Vielen Dank für die Information und vielen Dank auch für ja, die Arbeit im Fachbereich bis dato und auch bis es noch in den Unruhestand geht, also bis dorthin. Und ja, ich wünsche Ihnen natürlich erstmal weiterhin noch viel Erfolg, dass wir da weiter große Schritte auch Richtung Nachhaltigkeit im Kontext PSA machen. Danke, dass Sie da waren.
Gerne, hat mir Freude gemacht, das Thema Nachhaltigkeit, was mir hier auch sehr am Herzen liegt, jetzt hier mal vortragen zu können und auch mal etwas über unsere Arbeit berichten, dass ich etwas über unsere Arbeit berichten konnte, was auch im Anfang sehr viele Diskussionen hat, was ist denn überhaupt nachhaltig, ne? Oder wie ist dieser Begriff zu werden, aber in unserem Vorwort steht es ja halt eben drin, hat ja mal hier schon 1732 der Carlo, oh Gott, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, entsprechend schon bekannt, man soll nur so viel Wald abholzen, wie man entsprechend auch wieder nachpflanzen tut.
Ja, und mit diesem, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit, entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt in den Gedanken dahin fortzuführen. Dankeschön, Herr Schmidt.
Danke auch. Wiederhören.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.